Hier ist CB-Funk, der Computerbase-Podcast. Herzlich willkommen zur 95. Episode. Herzlich willkommen, liebe Stammhörer, lieber Fabian und liebe Rätselfreunde, die wir euch heute wahrscheinlich zu Tausenden bei uns begrüßen dürfen. Endlich mal oder endlich mal wieder und ja vielleicht nicht nur für heute, sondern auch für die Zukunft.
Ja.
Aber ich habe es ja in den Rätselfragen schon versprochen.
Du bist dann wirklich gemein, Herr Nikolaus, ne? Da verschenkst du schon PCs im Wert von, weiß ich nicht, zusammen 7.000 Euro oder so. Und dann müssen die armen Teilnehmer sogar noch den Podcast hören. Das ist wirklich eine Zumutung.
Ja, ich habe gehört, dass es sogar Aufwand macht, dieses Rätsel mit den Gewinnen jedes Jahr hinter den Kulissen auf die Beine zu stellen. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Es geht doch, wir wollen niemanden auf die Folter spannen. Los, raus hier. Wir stellen heute die letzte Frage für das Nikolaus-Rätsel 2024. Und sie lautet, wie viele Spiele hat Wolfgang im neuen GPU-Testsystem getestet, um zu Leistungsratings der Intel Arc B580 Limited Edition zu kommen. Deren Test wir heute besprechen, der ist nämlich morgen online gegangen, heute Donnerstag 15 Uhr, aber wir nehmen ja auf am Mittwoch.
Aber wer das jetzt hört, für den ist er jetzt schon online gegangen, weil wir das NDA natürlich auch genau mit dem Podcast nicht reißen werden.
Wer nicht selber zählen will, der hört einfach weiter zu, weil auch dazu wird es nachher sicherlich, darüber wird es nachher sicherlich gehen. Allen anderen sei gesagt, wenn ihr zählt, dann bitte an der richtigen Stelle. Nicht alle Ratings haben alle Spiele mit inbegriffen, weil wir haben die ja getrennt in ohne Raytracing und mit. Aber es gibt im Artikel auch relativ weit vorne den Ort, wo ihr die Antwort findet. Also wie viele Spiele hat sich Wolfgang für die Leistungsermittlung angesehen bei der B580. Und ich habe schon gesagt, lieber Fabian, hallo dir jetzt nochmal. Ja, jetzt kann ich dich begrüßen, nachdem ja alle abgeschaltet haben.
Ja, jetzt sind wir hier in einer gemütlichen CB-Funkrunde.
Ja, also hallo Fabian, hallo liebe Stammzuhörer. Wir sind wieder unter uns.
Schön.
Wir reden heute über den Test der Intel Arc B580 Limited Edition auf Basis der Battle Mage Architektur. Was dahinter steckt, haben wir in Episode 94 letzte Woche eigentlich schon zu Genüge besprochen. Deswegen steigt der Artikel ja auch direkt mit den harten Fakten zum neuen Testsystem und dann den Benchmarks ein. Und vorne ist nur ganz kurz nochmal Zusammenfassung für die, die letzte Woche unter einem Stein gewohnt haben. Und danach gehen wir noch auf die Sonntagsfrage ein.
Muss ja, ne? Ist ja.
Ja. Welche, ich fasse es zusammen mit die Frage mit, welche Marken, wie markenverseucht seid ihr? Ich glaube, es war so ein bisschen Feedback. Und nutzt ihr denn alle gar kein Gehäuse von Lian Li? Ja, weil wenn ich eins mitbekommen habe, dann dass Lian Li nicht
so ist. Ja, ich habe wieder sehr viele Farbe und Schelte bekommen. Ja,
das war, kommt vor. Kommen wir aber zum Test der B580 als Limited Edition, der am Donnerstag 15 Uhr online gegangen ist. Der Verkauf startet morgen am Freitag, den 13. Und dann fällt auch das Embargo auf die Custom Designs, von denen wir auch eins hier haben. Ich habe gesehen, man darf darüber berichten. Wir werden uns dann noch die ASRock Steel Legend ansehen. So.
Ja, Ende 2024, es hat sogar noch geklappt. Es hieß ja, eine Zeit lang um den Black Friday rum, soll der Krempel über die Bühne sein. Das hat jetzt nicht.
War der schon?
Ja. Man konnte es nicht übersehen, wenn man online war, ne?
Ja. Na. Aber Entschuldigung, ich habe dich vollends verwirrt mit dieser Frage.
Hast du was gekauft zum Black Friday?
Nein. In der Tat wirklich nicht. Ich hatte ja schon davor einen Prozessor gekauft.
Stimmt.
Aber ja, zurück zum Thema.
Nee, ich nämlich auch nicht. Was ich sagen wollte, eigentlich, bevor du mich komplett aus dem Konzept gebracht hast, ich freue mich aber sehr, dass wir da dieses Jahr noch drüber reden können, weil es ja wirklich, oder wir beide es ja wirklich eine lange Zeit nicht mehr für möglich gehalten haben, dass Intel sich nochmal bequem zu einer zweiten Runde diskrete Grafik. Und sie haben es aber getan und man wird auch gleich sehen, sie haben an sehr, sehr vielen Dingen ordentlich gearbeitet. Also es geht voran und das ist, finde ich, einfach total toll. Dass das vielleicht doch noch was werden könnte mit Arc.
Und jetzt grätsche ich nochmal ein mit viel gearbeitet. Auch der liebe Wolfgang hat sehr, sehr viel gearbeitet zum Ende des Jahres hin. Gar nicht im Hinblick auf die Battlemage-Markteinführung, sondern mit Blick auf das, was Anfang des nächsten Jahres dann kommen wird. Die ganzen Massen an Grafikkarten von Nvidia und möglicherweise zwei von AMD. Und hat den GPU-Testparcours komplett general überholt. Wir haben schon oftmals drüber gesprochen. Der Parcours ist jetzt knapp ein Jahr alt. Es gibt einige Spiele, die mussten inzwischen schon komplett neu getestet werden, weil Patches oder auch neuere Treiber, die man zwangsläufig mit neueren Grafikkarten dann ja auch teilweise nutzen muss, die Ergebnisse derart verändert haben, dass man es das einfach nicht mehr die alten Werte nutzen konnte. Und ja, letzten Endes war es jetzt wieder so weit, dass er gesagt hat, ich kann das nicht mehr benutzen für RTX 5000 und RX 8000, weil egal, was ich da raus habe, in so vielen Spielen passt das einfach nicht mehr. Also hat er alles neu gemacht, hat das zum Anlass genommen und ist vom 759 X3D auf den 9800 X3D gewechselt. Ansonsten aber im gleichen Setup. Und hat, Fabian, kannst du dir diese Zahl auf der Zunge zergehen lassen, zur Leistungsermittlung 21 Spiele in den Parcours geschmissen und
21.
getestet. 21, nicht 42, nicht 10 und nicht 13. Ich glaube, das sind die anderen Antwortmöglichkeiten, oder? Ich habe sie gerade nicht vor mir. Die 42 stand am Anfang auch gar nicht drin, aber ich bin ja auch so ein Douglas Adams-Fan und irgendeiner hat es gefordert. Und da das Gewinnspiel ja noch nicht live ist, dachte ich, wird die eine Antwortoption noch auf 42 geändert. Ja, 21 sind's. Und die hat er jetzt für den Battlemage-Test in Full HD und in WQHD HD getestet. Und in Full HD werden in Zukunft nicht mehr alle Grafikkarten teilnehmen, weil die ganz großen, selbst auf dem 9800 X3D, haben wir ja auch schon zuletzt mit der 4090, einer 4080 gesehen, die offenbaren ihre Leistungsfähigkeit da einfach nicht mehr, weil sie selbst auf den allerschnellsten CPUs in dieser Auflösung teils CPU-limitiert sind, zumal im neuen Parcours jetzt ja auch immer mal wieder Upscaling aktiv ist, weil es in neuen Spielen ja durchaus opportun ist. Und dieses Mal ist eben nur Full HD und WQHD drin. Es wird aber der Planung nach zufolge auch noch einen kompletten Vorstellungsartikel für den neuen Parcours geben. Da ist dann auch UWQHD drin
Also endlich
und
21 zu
UHD.
9, wenn ich mag's. Also wenn es jetzt keinen Grund mehr gibt, eine CB Pro-Mitgliedschaft zu starten, dann weiß ich auch nicht weiter.
Ja, und Werbeblock, über die würden wir uns natürlich extrem freuen, denn das, was wir hier tun, das kostet Zeit und Geld. Und ihr unterstützt uns damit wirklich, indem ihr Pro abschließt oder euren Adblocker auf
Kostet
CompuserBase
für
abstellt.
Langjährige, es sind ja keine Abonnements, weil es erneuert sich ja
Für
nicht selbst.
wiederkehrende Buchende kostet es 10% weniger, als man glaubt, weil man ja immer einen 10% Rabatt
Ja, und
kriegt, wenn
es
man
kommt ja
wieder
noch
verlängern
der
muss.
Rabatt dazu, wenn man 12 Monate am Stück bucht. Das heißt, man zahlt statt 4 Euro, die man vielleicht im Kopf hat, pro Monat nur 2,40 € oder so. Also es ist geschenkt,
Ja,
ne?
und der Lifehack ist ja, man steigt mit einem einmonatigen Testmonat für 4 € ein und kriegt dann gleich für die Verlängerung 10% aufs Zweijahresabo.
Das sowieso
Was kein
schon
Abo ist.
günstiger ist, ne? Was kein Abo ist, ja.
Ja. Also es ist keine, warum sagen wir immer wieder, es
Ja,
ist
ist
kein
schwierig,
Abo,
ne?
auch wenn es mir immer wieder rausrutscht, es verlängert sich nicht automatisch. Ja? Also ihr kriegt nicht plötzlich eine Abbuchung aufs Konto und fragt euch, was ist denn jetzt hier
Ist wie ein
los,
Prepaid-Tarif, ne?
sondern ja, wir tragen das Risiko, dass ihr es vergesst zu verlängern. Ja. Deswegen erinnern wir euch immer mal wieder hier an dieser
So,
Stelle daran.
aber zurück
Gut, zurück
zu
zum
den
Test.
Spielen, zu
Ja.
den 21 Spielen, die Wolfgang in den Parcours reingeworfen hat. Ich kann ja immer noch nicht fassen, dass Cyberpunk nicht mehr da drin ist, weil es inzwischen einfach 4 Jahre alt ist. Das ist komplett verrückt.
Ja, und das wird ja immer noch gespielt, aber es gibt inzwischen halt neuere.
Ja,
Ja,
also vor allem
man kann ja halt nicht. 22 Spiele wären zu viel gewesen,
vor
lieber
allem der
Fabian. Deswegen sind das ja,
Path-Tracing.
warte mal,
Vor
21.
allem,
Es sind
ja.
21
Vor
Spiele.
allem der Full-Ray-Tracing-Path-Tracing-Mod sieht da ja immer noch sehr schön aus, aber der ist ja, und das haben alle diese Spiele gemeint, der ist ja nie an. Also wenn es einen Path-Tracing-Modus gibt, ich weiß gar nicht, ob Alan Wake hier noch drin ist, ich sehe es gerade nicht mehr, ist das auch rausgeflogen, verrückt. Und das ist aber nicht an. Raytracing ist immer noch so ausgewogen, ist häufig an, in den entsprechenden Raytracing-Benchmarks dann offensichtlich, aber so ausgewogen, dass das nicht alle Grafikkarten außer RTX 40 in den Boden ja, stampft. Ansonsten stehen die Details, mit denen getestet wird, ja auch in einer wunderschönen Tabelle, die alle 21 Spiele auf der ersten Seite umfasst. Was auffallen
Ja.
wird, dazu noch ein Wort, die Unreal Engine, die dominiert das Ganze. Also Unreal Engine 5 haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spiele drin von 21.
Also nicht die überwiegende Anzahl, aber ja.
Verschiedene Varianten der Unreal Engine 5.
Mehr als ein Drittel, fast die Hälfte, Entschuldigung.
Ja. Und das liegt einfach der Tatsache geschuldet, dass, wenn man sich das Marktumfeld anschaut, welche Blockbuster-Titel dieses und letztes Jahr und auch das nächste Jahr dann sind und erscheinen werden, im AAA-Segment nimmt die Unreal Engine 5 da auch ein Stück weit Überhand, um dementsprechend realitätsnahe und brauchbare Benchmarks für Kaufinteressierte zu geben, muss man das irgendwo auch berücksichtigen. Und das hat Wolfgang hier getan, damit es keinen kompletten Einheitsbrei gibt. Dann, wie gesagt, Unreal Engine 5, 5.1, 5.2. Nee, die ist tatsächlich nicht dabei. Was laber ich denn hier? 5.3 ist aber dabei und die 5.4.
5.2 habe ich auch gesehen bei Frostpunk.
Doch, Frostpunk, das habe ich sogar eben übersehen. Siehst du, da haben wir noch ein Unreal Engine 5 Spiel mehr.
Ja, ich wollte dich nicht korrigieren, aber ich dachte auch, es wären 9 Titel von 21. Also, ja. Aber ja, das, du hast schon gesagt, aber ich will es nochmal in aller Deutlichkeit wiederholen. Der Testparcours bildet damit extrem aktuelle Spiele ab, die aber auch schon heute stellvertretend für das nächste Spielejahr stehen sollten. Denn die Konsolengeneration ist immer noch die gleiche. Ja, die Unreal Engine wird weiterentwickelt werden, aber die Version, Hauptversion 5, die kommt, ist ja jetzt dieses Jahr, würde ich sagen, so richtig ins Rollen gekommen. Und die wird noch weiter um sich greifen, das nächste oder die nächsten Jahre, insbesondere was das AAA-Segment anbelangt. Es sind aber jetzt auch nicht nur AAA-Spiele im Parcours, der ein oder andere kleinere Titel hat sich dann auch dann noch wiedergefunden. Aber klar, in der Regel sind es die großen Veröffentlichungen, über die wir auch sonst im Alltag berichten. Und es sind eher weniger, die, auch wenn Call of Duty dabei ist, Black Ops 6, weil es sich ja jetzt auch halbwegs benchen lässt in der aktuellen Version. Aber es sind weniger die Online-Multiplayer-Titel, die wir uns ja immer mal separat ansehen.
Sondern wirklich
warum? Blockbuster. Weil diese Live-Service-Games, wo sich andauernd die Map ändert und weiß der Geier was und Schnee fällt und dann ist wieder Silvester.
Und dann findet irgendein komisches Rap-Konzert ist halt statt oder so.
Einfach nicht
und
konstant.
GTA-Lego-Modus ja, also, und ich bin ja. Furchtbar.
Da macht man alle paar Wochen wirklich alles neu in diesem Titel und dann kommt gar nichts mehr auf die Seite. Ja, so, das vorweggestellt. Und jetzt springen wir doch direkt auf Seite 2, Matthias.
Ja, da wartet sowieso schon eher drauf.
Ja, denn was hat Intel gesagt zu B580? Also enormer Sprung gegenüber der ersten Generation Alchemist, den Battlemage macht. Über die Details dazu, die dazu führen sollen, haben wir gesprochen. Und im Durchschnitt 10% vor einer 4060 mit 8 GB. Die B580 hat 12 GB. Sag mal. Wo sind wir rausgekommen?
Ja, leider nicht auf dieser Position, sondern 7% hinter einer, nee, Quatsch, 6% hinter einer 4060, 8 GB.
Im Durchschnitt im Full-HD-Parcours bei den Durchschnitts-FPS, wobei Full-HD-Parcours nicht bedeutet, dass es immer nativ Full-HD gewesen ist, denn die Einstellungen, die Grafik-Settings sind für jede Auflösung im Parcours gleich. Sonst hast du 21 mal 4 Fehlerquellen, wenn du 4 mal die Auflösung pro Spiel änderst und dann auch noch die Settings anpassen musst. Deswegen ist es alles andere nicht praktikabel, als zu sagen, das sind die Settings für dieses Spiel und ich ziehe die durch von Full HD über WQHD über UWQHD bis zu UHD. Ja. Deswegen ist jetzt auch.
Also in dem Fall, man muss.
Lass mich kurz ausreden, ganz kurz. Ich habe eh den Faden verloren.
Sorry. Also es ist ja auch so, ich meine, wir haben ja manchmal die Debatte auch gerade in einem Spieletest, wenn dann manchmal Settings runtergedreht werden oder DLSS oder Upscaling generell plötzlich dann mit Balance oder Performance mal verwendet wird oder was auch immer, dann heißt es ja gerne mal, na, das ist aber jetzt ja kein hartes GPU-Limit mehr, man muss doch Maximum aufdrehen. In Spielen ist das, bei Spieletests ist das nicht unbedingt so, weil es ja darum geht zu zeigen, ja, so laufen Spiele. Bei GPU-Tests, wo wirklich ganz klar ist, wir vergleichen verschiedene GPUs und möchten herausstellen, was die im GPU-Limit zu leisten vermögen, ist es ja anders. Also da wollen wir die GPUs ja ans Schwitzen bringen. Es ist schon in höchster Weise ein Zugeständnis, dass man dann halt RT nicht komplett aufdreht. Gründe wurden wie eben genannt, weil das Bild arg verzerren würde zugunsten RTX 40. Und zum anderen, dass man ab und zu mal DLSS verwendet, aber da muss man auch wieder fairerweise sagen, man möchte ja mit dem, wir drehen die Bildqualität ganz auf, möchte man ja auf der einen Seite zwar die GPU-Last erzeugen, aber auf der anderen Seite ja sagen, ja, warum machen wir das denn für das bestmöglichste Bild? Und das bestmögliche Bild, das erhalten wir halt immer häufiger auch mit Upsampling. Insofern ist das dann halt auch gesetzt.
Ja.
Das heißt, wenn wir jetzt in Full HD sagen, wir haben hier aber unrealistisch hohe Ansprüche, weil wir alles auf Ultra mit Raytracing stellen, was in Full HD in dem Preissegment eigentlich niemand so machen würde, dann ist das trotzdem nicht unbedingt verkehrt, weil es die Unterschiede zwischen den Grafikkarten trotzdem am besten herausstellen kann im GPU-Limit. Insofern ist das FPS-Niveau, was man hier erreicht, und wir reden hier halt im Performance-Rating Full HD ohne Raytracing, von einem Niveau von 56 FPS bei der ARC B580. Das liest sich natürlich katastrophal, denn wer kauft sich eine neue Grafikkarte für 56 FPS in Full HD? Aber wenn man die Details entsprechend anpasst, und so ist das halt im Preissegment um die 300 Euro, dann wird daraus natürlich deutlich mehr. Also ich meine, auch die 4060 schafft hier ganz knapp nicht die 60 FPS-Marke. Und man kann vielleicht auch noch erwähnen, dann haben wir das direkt auch noch mit, die B580, die landet hier in Full HD, Durchschnitt, Rasterizer, ziemlich exakt auf einer Radeon RX 7600.
Ja, jetzt erster Dämpfer, sage ich mal. Sie schlägt nicht die 4060. Ist sie denn dann jetzt nicht so viel schneller als der Vorgänger, wie wir das
Na,
gedacht
es ist.
haben? Haben wir uns auch gefragt. Und da muss man sagen, doch.
Ja.
Der Leistungssprung ist in diesem Parcours, der 9 von 21 Unreal Engine 5 Titel enthält, die Alchemist, also der ersten Generation ARC, wiederholt überhaupt nicht geschmeckt haben. Der Leistungszuwachs von B5 oder von A580 auf B580, aber auch gegenüber der A77, wo wir uns noch gefragt haben, kommt sie da drüber? Schafft es sie, schafft die neue Einsteiger 500er Serie das letzte Topmodell zu schlagen? Müssen wir sagen, auf Basis dieses Parcours ja, und zwar um 18%. Also, und gegenüber der A580 sind es fast 40%
Und man muss
Leistungszuwachs
da ja noch
in dem
mal
Parcours.
sich vor Augen führen, dass die B580 weniger Shader hat als die
Ja,
A580.
und weniger verbraucht.
Also das ist ein riesiger Sprung, was die Leistung pro Shader angeht, den wir so, weiß ich nicht, ob Nvidia oder AMD das in letzter Zeit mal geschafft haben, pro Shader so hart zu skalieren mit einer Generation. Dazu kommt natürlich, dass der Takt enorm gestiegen ist. Wir kommen gleich hinten raus nochmal so ein bisschen auf Leistung und Takt und was auch immer zu sprechen. Aber es ist halt, und das wird uns immer wieder begegnen in diesem Test, auf der einen Seite sehr, sehr krass, wie gut es Intel geschafft hat, hier besser zu werden. Auf der anderen Seite halt immer noch nicht gut genug, um dann mit Nvidias aktuellen Produkten konkurrieren zu können. Oder AMDs.
Genau, es ist eben nicht das Angebot mit 12 statt 8 GB Speicher zum kleineren Preis mit mehr
Ja,
Leistung.
es ist halt immer dann eine Frage des Blickwinkels, wie blickt man drauf? Und man kann es sich, je nach Blickwinkel, kommt dieser B580 hier sehr gut weg und je nach anderem Blickwinkel halt nicht ganz so gut. Werden wir mal,
Kommen wir am Ende noch mal
ja,
zu,
und jetzt
oder?
kann man aber direkt nochmal hinterher schieben, wenn wir Raytracing einschalten. Also ja, es ist Full HD und das ist jetzt nicht unbedingt dann das, was man da macht, wenn man eh schon unter 60 FPS hat. Aber wenn wir es denn machen, dann verschiebt sich das Ganze ein Stück weit und die B580, die landet dann tatsächlich 2% über der 4060. Also auch nicht
Ist gut
10% in
darauf.
vorne, aber sie ist gut
Ja.
gleich auf. Und
Ja, und Grund ist der Speicher, ne?
genau, also es liegt nicht daran, dass irgendwie die B580, das Intel mit Battlemage da Wunder-Raytracing-Einheiten eingeführt hat, die sogar die Ada Lovelace-Raytracing-Einheiten in Grund und Boden stampfen. Nein, es liegt einfach daran, dass die 4060 ja eine 720p-Grafikkarte ist und keine Full-HD-Grafikkarte, weil 8 GB VRAM auch in Full-HD zu wenig sind, sobald man Raytracing einschaltet oder auch teilweise ja selbst
Wenn
ohne.
man mit hohen Details spielt,
Ja.
aber warum sollte man Ende 2024 mit einer 300-Euro-Grafikkarte mit der Top-Notch-Architektur nicht solche Spiele spielen? Und nein, DLSS ist ja, es ist erstens an, auch in einigen Titeln hier, und es ist eben auch kein Allheilmittel, um den VRAM-Verbrauch zu senken, weil DLSS eben selber wiederum VRAM
Gerade in
braucht.
Quality tut sich
Und
da
es kommt
häufig
dann
nicht
immer
viel.
aufs Sp Ja, genau, es kommt immer sehr aufs Spiel drauf an, ob ob es trotzdem noch netto positiv ist oder sogar netto negativ. Also sich die geringere Auflösung und dadurch geringer aufgelöste Texturen positiv auswirken mit DLSS an oder eben sogar auch genau das
Ja,
Gegenteil
also mit
passiert.
Balanced oder Performance wird es dann meistens weniger, aber wir sind hier in Full HD. Also da
Ja.
ist Upsampling-Quality schon das Äußerste. Mit DLSS zu rechtfertigen, bei den anderen eigentlich schon nicht, aber. Ach so, apropos, ich muss ja nicht nur auf Nvidia draufhauen, man kann auch auf AMD nochmal draufhauen. Die 7600, die ja auch mal
Ja,
8 GB
gut.
hat, die wird um 23% geschlagen von der B580, sobald es ans Raytracing geht. Also da kommt dann zu wenig V-RAM und schwächere Raytracing-Einheiten zusammen. Wir sind hier halt bei einem Niveau, wo die 580 bei 41 FPS liegt, 42, die
Gerundet, ich bitte dich.
4060 bei 41 FPS und die 7600 bei 34 FPS. Wie gesagt, Full HD, Raytracing, teilweise auch Upsampling aktiv, Ultra Details, aber also ich hoffe, niemand kauft sich eine neue Grafikkarte für 300 € um dann mit 34 FPS zu spielen. Das, bitte nicht.
Was ich Wolfgang dann auch noch angeguckt habe, das kam schon zur Sprache, war WQAD. Intel hat die B580 ja auch als WQAD-Karte beworben. Einerseits, weil sie genug Rohleistung bietet, andererseits, weil sie mit 12 GB Speicher kommt. Und es dann natürlich auch von Vorteil ist, wenn andere Karten allein aufgrund von nur 8 GB Speicher schneller mal in Probleme kommen in WQAD als in Full HD. Wolfgang hat die Grafikkarte auch durch den Parcours gejagt. Auch da ist ja WQAD zwar immer die Zielauflösung, aber nicht unbedingt immer die Renderauflösung, weil in den Spielen, wo ein Full HD jetzt in dem Fall, er hat sich immer zwischen DLSS und FSR entschieden. Also wenn ein Spiel es unterstützt, war aber auf GeForce DLSS an und auf AMD FSR. Auch da wieder für die Vereinfachung, sag ich mal, weil XeSS hat ja mit 1.3 diesen Stunt gemacht, dass die Qualitätssettings dann sich auch noch verschoben haben und je nachdem, welche Version welches Spiel einsetzt, ist ja XeSS Quality mal Performance und mal. Wir haben da auch drüber gesprochen.
Ja.
Also deswegen hat er gesagt, ich nehme die vergleichbaren Lösungen. FSR läuft auch auf Intel-Hardware. Also nehme ich für Intel und AMD FSR und für Nvidia DLSS. Und ja, 38 FPS hat man dann ohne Raytracing. Da wird dann aber sogar schon ohne Raytracing die 4060 geschlagen. In der Tat, um
Ja,
4%, weil ihr hier und da mal der
genau,
Speicher
also geplante
ausgeht.
Obsoleszenz.
Also ja, da haben wir das Ergebnis, wir haben zwar keine 10%, und ich glaube, die 10% von Intel, waren die in WQAD oder in Full HD? Müssten eigentlich
Das wird
sogar in
wahrscheinlich
WQAD
sogar
gewesen
WQAD
sein.
gewesen sein. Wenn wir jetzt gleich Raytracing
Und
einschalten, aber Moment, ganz kurz, auch wieder die
ja.
Radeon, die wird auch um 19% geschlagen aus dem Stand, ohne Raytracing, weil der Speicher ausgeht. Ganz einfach. Und das Interessante ist, die A77, da sind es nur noch 12%, die man jetzt schneller ist. Und nee, es war ja vorher auch,
Die hat
Moment,
halt 16
vorher waren es
Gigabyte
18,
und den
so.
dickeren Chip.
Genau, also man sieht aber, genau, auf der einen Seite, ARC skaliert weiterhin untenrum schlechter als obenrum. Das heißt, die niedrigere die Auslastung, da kommen wir auch nochmal später dazu, je niedriger die
Ja.
Auslastung, je niedriger die Renderlast ist, weil die Auflösung fällt, desto problematischer wird es für ARC, das tatsächlich auch auf die Straße zu bringen, die eigene Leistung. Dementsprechend schaltet man in
Ja.
WQAD, wo es ja mehr Pixel gibt, tendenziell besser ab im Verhältnis zur Konkurrenz als in Full HD. Was nicht daran liegt, dass die Konkurrenz schwächer wird in WQAD, sondern dass Intels eigene Schwäche weniger stark zum Tragen kommt.
Ja. So, jetzt machen wir Raytracing an in WQAD. Dann, das wolltest du doch gerade noch erwähnen, dann obsiegt die B580 mit 12 GB um 14% über die
Ja.
4060 8 GB. Allerdings, hat auch Wolfgang im Test angemerkt, bewegen wir uns dann bei der B580 im Durchschnitt bei 33 FPS und bei der 4060 bei 29 FPS. Das ist natürlich jetzt keine FPS. Also als ich Fabian Comanche 3 gespielt habe, um die Jahrtausendwende, vor der
Ja, die alten Kamellen,
Jahrtausendwende,
ne?
da hätte ich mich über 28,6 FPS in 800 mal 600 gefreut. Ich hatte ja was? 2 oder 4? Aber das ist natürlich ein Niveau, wo Wolfgang es gesagt hat, okay, also eine WQAD-Karte. Ja, hier auch nochmal, es sind super aktuelle Spiele, die Grafikdetails sind hoch. Wir haben allerdings oft auch DLSS oder FSR an. Es mag in älteren Spielen natürlich anders aussehen. Wenn ich Spiele von vor 4 Jahren nehme, dann kann ich die auf dieser Grafikkarte in
Ja.
WQAD spielen. Ja, also das darf man hier auch nicht vergessen. Aber wenn wir jetzt nur alte Spiele vergleichen, dann performen erstens die neuen Architekturen nicht mehr so, wie sie es aktuell tun würden. Und es bildet ja auch dann wieder nur einen Teil des Marktes ab. Ja, also ich wollte es nur noch mal erwähnen. Natürlich ist die Karte auch eine WQAD-Karte. Es kommt dann immer darauf an, welche Spiele man damit spielt und in welcher Auflösung. Ich kann damit auch UHD wiedergeben, wenn das Spiel nur Was haben wir letzten Freitag in unserer kleinen virtuellen Redaktions-Moderatoren-Weihnachtsfeier gespielt? Among Us. Ich glaube, das kriegt die auch in 8K hin.
So, was ich
So.
noch lustig finde, es ist jetzt nicht mehr realitätsnah, aber die Radeon RX 7600 wird in WQHD mit Raytracing um 71% geschlagen von
Ja,
der
da ist dann wirklich
B580.
alles vorbei.
Da kommt dann
Ja.
ja Speicher plus Raytracing schwächer, da das ist dann alles komplett vorbei.
Ja, plus
Ja,
Speichermanagement, Radeon, da ist
Speichermanagement ist dann
dann
ja auch.
Ende.
Ja, ist also der Vergleich ist wie gesagt schon hart an der Grenze, weil wir hier auch leider nicht die 7600 XT drin haben, die ja quasi eine
1600.
7600 mit 16 GB ist.
Ja, und da an der Stelle auch mea culpa. Ich entschuldige mich vielmals für Wolfgang dafür, dass auch keine 3060 drin ist. Aber ihr könnt mir glauben, der gute Herr hat aktuell auch so alle Hände und Füße voll zu tun. Es war einfach nicht mehr möglich, diese Karte auch noch durch den gesamten Parcours zu jagen, in Anbetracht dessen, was aktuell los ist. Kommen wir nochmal auf die Details oder alle Details. Wir haben uns entschlossen, jetzt mit diesem neuen Testparcours auch mal wieder alle Spiele, die wir testen. Es waren 21, Fabian, die Wolfgang
Scheiße, wie
getestet
wir das
hat und
schon
auch in
gesagt
Zukunft
haben, ne?
testen wird.
Aber es
Ja.
waren 21.
Auf drei Einzelseiten alle im Detail da niederzutreten und euch darzulegen. Dann hat man aber immer noch nicht den vollumfassenden Überblick. Deswegen gibt es auf der Ratings-Übersichtsseite ja noch so eine erweiterte Auswertung, wo ich in dem Fall, ich habe da Wolfgang ein bisschen unter die Arme gegriffen, nochmal die Leistungszuwächse im Full-HD-FPS-Parcours zwischen B580 und A580, aber auch zwischen B580 und 4060 übersichtlich in einer Tabelle zusammengetragen habe. Und da sieht man, ja, was sich dann ja letztendlich auch in einem Durchschnitt 39% Leistungszuwachs offenbart hat, dass die B580 die A580 überall hoch zweistellig schlägt. Außer in einem einzigen Fall, und das ist Dragon Age mit Raytracing. Da gibt es irgendeinen Bug. Wolfgang hat den auch Intel mitgeteilt. Die wollen sich darum kümmern, dass dann, obwohl die Karte ja 12 GB hat, und die 8 GB ARC-Varianten der letzten Generation, also die A580, das Problem nicht hat, geht die 5080, die B5080 da komplett baden. Aber ansonsten, wir haben bis 108% in Final Fantasy. Das Niedrigste, lass mich mal gucken, sind 15% Leistungszuwachs in Black Myth Wukong. Ansonsten sehe ich ganz viel 50er, 40er, 30er und wir haben Durchschnitt dann halt
Aber
39%.
das ist auch noch interessant, also wenn, weil Raytracing haben wir hier in Full HD, das sind jetzt 6 Spiele, die damit Raytracing getestet sind im Performance-Rating. Und wenn ich jetzt mal Dragon Age fairerweise rausmache, weil ich sage, das ist ein Outlier, weil es da einen Bug gibt und das ist jetzt kein repräsentatives Ergebnis für die B580, dann hat sie nicht nur im Diagramm direkt 10 FPS mehr, nämlich 51, 52 statt 42. Und sie landet dann auch 4% vor der 4060 und nicht nur 2. Also
Ja, aber aktuell ist es
aktuell
halt
ist es so,
so,
ne? Und da
ne?
darf
Das
man
ist
nicht
der
drüber
Treiber.
hinwegsehen. Es gibt solche Fälle, es gibt es weniger, das hat Wolfgang auch mehrmals angemerkt. Es ist alles.
Kommen wir noch zu.
Kommen wir noch
Kommen wir noch
zu.
zu. Kommen
Okay.
wir noch zu.
Gut, dann halte
Ich
ich mich
wollte nämlich noch
zurück.
sagen, wenn wir jetzt, wer sich jetzt wirklich hart entscheidet, wo er seine 300, knapp 300, etwas über etwas unter 300 € investiert, ob in eine Intel Arc B580 oder in eine GeForce
Aber
RTX
dazu kommen wir jetzt
4060.
schon, ne? Die Kaufberatung, die schieben wir
Ja.
jetzt schon rein.
Nein. Der muss wirklich auf Spieleebene gucken. Denn da haben wir viele Plus- und ja, mehr Minuszeichen in dieser Tabelle. Denn in 8 von 21 nicht Spielen? Nee, in 8 von, oh Gott, jetzt muss ich rechnen, in 8 von 27 Benchmarks, weil manche Spiele wurden ja mit und ohne RT getestet, hat die Intel Arc gewonnen. Und in 19, also der überwiegenden Anzahl, hat die GeForce RTX gewonnen. Da kommt es halt so ein bisschen drauf an, auch ob der Speicher krankt dann schon in der Auflösung mit den Settings bei der 4060. Ja, das ist, gibt es halt, sage ich mal, kein klares Bild, aber in Summe und deswegen dann auch im Durchschnitt im Leistungsrating hat dann da eben die 4060 die Nase vorn. Du hattest die Taktraten schon angesprochen. Das ist ja bei Intel auch immer so ein Ding. Die sagen offiziell hat die Karte, die sagen nicht Basistakt, Turbotakt. Intel sagt, GPU-Takt ist 2670 MHz. Aber die Limited Edition, also das Referenzdesign, hat in jedem einzelnen Spiel 2850 Megahertz von vorne bis hinten durchgezogen. Und das ist auch der höchste Takt, den die Karte nutzt. Also auch wenn ich überhaupt keine Last auf die GPU lege, komme ich nicht über 2850. Insofern ist da das Fazit, Intel hat an dem Turbo nicht wirklich
Es gibt keinen
gearbeitet. Denn
Turbo.
während Nvidia, ja, es gibt eigentlich keinen, es gibt den maximalen Takt. Und wenn es dann doch mal zu warm wird, dann geht es gleich auf 2700
Also
Megahertz
Turbo
runter.
würde in dem Kontext ja bedeuten, dass eine Grafikkarte oder eine CPU dynamisch auslotet, was sie sich erlauben kann, von Leistungsaufnahme her,
Ja.
von Abwärme her und von ja, Spannungsspitzen her, was das Gerät halt noch stabil mitmacht. Und dementsprechend den Takt in kleinen Schritten möglichst optimal platziert, sodass das Ganze stabil läuft und die maximale Leistung herausgeholt wird. Das, was Nvidia und AMD-Grafikkarten ja auch machen. Und Intel macht das nicht, läuft dauerhaft stabil mit 2,85. Und zwar auch in jedem Spiel, du hast es schon gesagt, ist also der Taktverlauf, diese Linie, das Diagramm sieht aus, als hätte man da irgendwie einen Messfehler oder so,
Ja, als hätte Wolfgang einen Fehler
aber das ist einfach
gemacht.
eine komplett gerade Linie auf 2,85 und das heißt aber, dass, also man möge jetzt sagen, ja, das ist total toll, die hält ihren Super, hält ihren Takt die ganze Zeit, aber es ist eigentlich nichts Gutes, weil es heißt, dass die Grafikkarte in Dauer, andauernd irgendwie Leistung liegen lässt. Denn wenn sie die 2,85 andauernd glatt hält, dann würde sie definitiv in vielen Szenarien auch höher takten können. Weil es einfach von Spielen her nicht so ist, dass die immer exakt alle die gleichen das gleiche
Anforderungen
abverlangen
stellen,
der
ja.
Grafikkarte. Das heißt Nvidia das heißt Intel lässt hier immer wieder 5% Leistung vielleicht im Schnitt liegen, weil die Grafikkarte auch 5% höher takten könnte, wenn sie den Turbo hätte. Und das ist eigentlich schade.
Aber es geht noch mehr bei OC. Kommt auch noch gleich. Kurz zur Sprache. Ich springe jetzt mal 4 Seiten weiter, denn wir schenken uns jetzt die 3 Einzelseiten mit den
Das sind
Einzelergebnissen der
übrigens
jeweiligen Spiele. Wir
21 Einzelergebnisse zu den
ja,
Spielen.
21. Ja. Ich dachte, es wären 42, aber es ist doch nur die
Ja, vielleicht,
Hälfte.
wenn man RT. Ah, nee, RT gibt es ja gar nicht in so viel.
Na, dann sind es sieben. Egal. Nee, 27 sind es. Ne? 27 Settings in 21 Spielen. Was jetzt auch neu ist im Parcours, sind AI-Benchmarks. Ich glaube, die müssen wir in dem Fall jetzt nicht
Als ich den Artikel
ohne
gestern dann mal überflogen
diskutieren.
habe, habe ich die Seite auch übersprungen.
Ja, ja, sind halt, dann ist es dieser Procyon AI Image Generation Benchmark, also was Synthetisches aus dem Hause UL Solutions heißen sie mittlerweile, glaube ich, die auch den 3D-Mark rausbringen. Aber auch Topaz Video AI 5, das kennt der ein oder andere, weil er es wirklich auch im Alltag nutzt, und One Resize AI. Dann ja, ein Programm, mit dem man Bilder hochskalieren kann. Und da, ja, ist die B580 irgendwie mal überall, ne? Also es gibt in den synthetischen Benchmark zeigt sie schon signifikante Fortschritte gegenüber der Alchemist-Generation. In Topaz nicht. Da ist sie viel schlechter. Und in One Resize. On One, nicht One, On One Resize AI. Da ist sie, ja, zumindest im Vergleich hier, also auch vor einer RX 7700 XT oder einer RTX 4060 Ti, die schnellste Karte. Ja, ich glaube, da ist noch ein bisschen was am Treiber zu tun, aber die B580 hat ja auch die XMX, diese Matrix-Beschleunigerkerne. Und wenn das richtig tut in der jeweiligen Software, dann kann man damit schon Workflows beschleunigen. In diesem One, nee, on One, ja, kriegt sie das Bild in 11 Sekunden hochskaliert, dann haben die Vorgänger mindestens 48 gebraucht. Ja, ob da mit mehr Software, besseren Treibern mehr drin wäre, weiß ich nicht, aber ja, ist es kein AI-Powerhouse. Eine 4090 ist jetzt hier in den Benchmarks nicht enthalten, wird dann im Gesamtparcours auch drin sein, wenn wir den auch vorstellen, noch hoffentlich vor Weihnachten. Aber ja, Hit and Miss würde ich sagen, aktuell bei AI-Apps.
Generell ist AI ja Hit und Miss.
Hit and Miss ist auch so ein bisschen die Lautstärke des, ja, oder das
Der Limited
Kühlsystem
Edition, also wie
der
ganz zu
Limited
sein.
Edition. Ja, hatte ich am Anfang gar nicht erwähnt. Was wirklich absurd ist, ist, wenn man die Karte hochhebt. Sie hat ja dieses extrem kurze PCB. Das ist ja deutlich kürzer als von der ersten Gen, sodass der zweite der beiden Lüfter ja auch, wie wir das von RTX 3000 an kennen, durch das Kühlsystem hinten durchblasen kann. Also von der Founders Edition. Ist aber auch relativ leicht der Kühler, sodass wir erstmal dachten, 190 Watt TDP, was soll dabei rumkommen? Aber es kommt Gutes bei rum,
Ja,
bei Lastunterspielen.
also
Gemessen 32 Dezibel ist quasi laut. Man hört es,
es
aber.
ist nicht 100% Silence, also man hört es, wenn es vom Desktop ins Spiel geht, aber es ist definitiv für diese Leistungsklasse auch, wo die Kühler ja meistens nicht die größten sind, ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Besser als die Konkurrenz.
Ja, best in class. Ja, komm. Oh Gott, der Spruch kommt nachher, glaube ich, auch nochmal. Was so ein bisschen nervt, und jetzt kommen wir ja wieder so ein Nerv-Arg-Thema, sind wir angelangt, ist, dass, wenn ich mir die Grafikkarte schnappe, sie in meinen Gaming-PC-Dübel auf dem Windows läuft, ich auf dem Windows-Desktop im Idle, Fabian, wie du immer so schön zu sagen
Ja.
pflegst, nicht davor gefeit bin, dass ich den Lüfter immer mal wieder höre. Auch sehr leise, aber ich höre ihn, weil wir haben weiterhin das Thema, und dann sind wir auch gleich schon bei der Leistungsaufnahme, dass die B580 zwar weniger auf dem Windows Desktop an elektrischer Leistung aufnimmt als die Vorgänger, aber mit über 30 Watt eben dann doch noch mehr als die versammelte Konkurrenz. Und die Lösung lautet weiter, dass man dieses ASPM, diese erweiterte PCI Express Stromsparmechanismen im BIOS aktiviert, was je nach BIOS mindestens eine längere Suche bis Konsultation des Handbuches mit STRGF erfordert und dann auch noch die Energiesparpläne in Windows anpassen muss. Dann, wenn man Glück hat und man hat den richtigen Monitor angeschlossen, der nicht zu hoch auflöst und dessen Bildwiederholfrequenz nicht
Die
allzu hoch ist,
Mondphase muss auch passen, wenn man das aktiviert.
ja, dann kommt man auf 11 Watt runter. Ab Werk ist das aber nicht so, während alle anderen Karten ab Werk auch niedriger kommen, ohne dass ich diese ja eher für Notebooks gedachten zusätzlichen Stromsparmodi da freischalte.
Ja, also das mal.
So, und deswegen geht der Lüfter immer mal an, weil das Kühlsystem, die GPU halt zu warm wird, weil halt, ich glaube, 34 Watt sind es gewesen, dauerhaft dann eben den Kühler zu stark
36,
erhitzen
genau.
und damit auch die GPU.
Lass mal
36, tut
Zahlen
mir
nennen,
leid.
wollte ich gerade sagen. Es ist, also
Ja.
36 Watt sind, kommen von der A580 mit 41 Watt oder der A77 mit 46 Watt. Ja, eine kleine Verbesserung. Aber wenn man sich anschaut, dass eine 7600 bei 8 Watt liegt, eine 4060 Ti bei 11 Watt, auch schon eine 6700 XT, die ja zwischen 4 Jahre alt ist,
Alt
bei
ist.
8 Watt liegt, da hat Intel immer noch einen Weg vor sich. Was ist.
Ja, und die, ja, das war bei UHD 60, und wenn man dann auf 144 Hertz geht, dann ist selbst wenn man dieses schöne ASPM aktiviert hat, steigt der Verbrauch auch wieder an auf, da hatte ich meine 34 Watt her, lieber Fabian, und da bleiben die anderen, bleibt die Konkurrenz, dann geht der Verbrauch zwar auch leicht hoch, aber er bleibt auf einem niedrigeren Niveau,
Ach
dann
so,
eben 15 bis
das habe
18 Watt.
ich jetzt, glaube ich, gar nicht gesagt. Die B580 mit diesem ASPM in UHD 60, da kommt sie auf 11. Also das ist dann, das reiht
Ja.
sich ein mit den anderen, mit den Nvidia und GeForce-Grafikkarten, mit den Nvidia und
Ja, insofern, wir haben
AMD-Grafikkarten.
die Anleitung auch nochmal verlinkt im
Aber
Artikel. Man kann das schon machen. Man muss die Option halt im
man
BIOS
sollte es
finden.
eigentlich nicht voraussetzen als GPU-Hersteller.
Ja. Und Intel verkauft es so ein bisschen damit, dass sie es ja mit Arc, also der Knowledge Base Artikel ist noch basierend auf Alchemist, aber dass sie das da möglich gemacht haben, die modernsten Dinge zu nutzen, während alle anderen ja nur die Standardkost. Aber ja, leider sind diese Technologien dann eben im Desktop-PC, im Mainboards nicht aktiv und in Windows 11 Energiesparplänen halt auch nicht. Ja, deswegen so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Und wir haben schon über die Lautstärke und der Last gesprochen. Die ist ja erfreulich gering, nämlich nahezu unhörbar. Das liegt auch daran, dass, nee, daran liegt es nicht, denn die Lautstärke ermittelt ja Fabian nicht und auch nicht Florian. Ich weiß nicht, wer Florian ist, sondern Wolfgang in UHD. Und da braucht die Karte 188 Watt. Sie hat ja eine TDP von 190 Watt. Interessant ist aber, dass sie schon in WQHD nur noch 165 Watt im gleichen Spiel aufnimmt und in Full HD im gleichen Titel dann sogar nur noch 151 Watt. Und da sind wir bei dem, was du vorhin schon mal angesprochen hast. Ist es so ein Auslastungsding? Es sieht bei den Benchmarks so aus. Und ja, beim Strompaverbrauch ja letztendlich auch.
Also es scheint nach wie vor so zu sein, dass Intel da am Kämpfen ist, die Ausführungseinheiten auch entsprechend zu füttern mit Rechenaufgaben. Das kann ein Punkt sein. Auf der anderen, ich habe es ja auch eben schon angesprochen, sie taktet ja nicht, was sie könnte. Das heißt, wenn man jetzt sagen würde, die Auslastung würde besser werden und sie hat einen Turbo-Boost, dann könnte man diese TDP bestimmt füllen, aber in Full HD kann man es halt nicht. Das ist, ich hätte das auch, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche schon gesagt, das ist im Endeffekt die Geschichte, die wir bei AMD hatten bis RDNA. Also mit Graphics Core Next GCN, mit der Architektur war das ja auch immer wieder ein Thema, dass die in Full HD ihre Leistung nicht auf die Straße bringen kann. Und so ist es bei ARC auch in der zweiten Generation jetzt.
So, und wenn wir sehen, dass die Spanne zwischen 151 und 188 Watt sehr breit ist, dann weiß man auch, dass es, wenn es um die Effizienz geht, eigentlich stark davon abhängig ist, in welcher Auflösung ich mir das Ganze angucke. Das macht Wolfgang standardmäßig in WQAD, das ist der gemeinsame Nenner für alle Grafikkarten hier in diesem Parcours, also dann auch später die 5090, wenn es dann noch funktioniert. Da hat er so ein bisschen Zweifel, ob man sich da nicht nochmal dann was anderes suchen muss, um die überhaupt da an die Grenze zu bringen. Werden wir sehen, wenn sie dann irgendwann spruchreif wird. Und ja, wir haben dann in WQAD mit den gemessenen 165 Watt und dem großen Leistungssprung gegenüber der ersten Generation, haben wir sie auf Platz 2 gemessen in Performance pro Watt. Die 4060 und 4060 Ti sind nochmal 25% effizienter in dieser Auflösung. Im Durchschnitt im Parcours, was die Leistung anbelangt, bei den gemessenen 165 gegen, ach, jetzt bin ich schon wieder weggescrollt, weniger Watt Leistungsaufnahme.
Man muss aber auch fairerweise sagen, es geht ja hier um maximale FPS in WQAD. Die 4060 und 4060 Ti, in dem Fall hat beides mal die Standardvariante, also 8 GB. Gut, 4060 gibt es auch nur als 8 GB. Das heißt, die sind da ohnehin schon eingeschränkt, was die maximalen FPS angeht. Und trotzdem gewinnen sie den Vergleich noch. Das ist das Ding. Auf der anderen Seite liegt die B580 vor RDNA 3 und 2.
Ja. Also. Und weit, weit vor Alchemist, über 50%.
Also da hat sich ordentlich was getan.
Generation zu Generation.
Was ich noch ansprechen wollte, bevor wir es jetzt kommen.
Ach, wolltest du noch Overclocking ansprechen?
Nee, was ich noch ansprechen wollte, bevor wir jetzt zum nächsten Thema gehen. Man findet im Artikel natürlich wieder auch Leistungsaufnahmemessungen für YouTube-Videos in SDR und HDR, den Dual-Monitor-Betrieb mit zweimal UHD 60, UHD 60 und UHD 144 und das gleiche auch noch für eine Fensterbewegung auf dem Desktop. Das heißt, da sind verschiedene verschiedene Idle-Szenarien abgedeckt, wer sich da mal informieren möchte.
Ja, und unterm Strich ist Battlemage überall besser als Alchemist. Exakt. So.
Ja. Teilweise auch besser als die Radios. Ne? Also wenn ich mir die Fensterbewegung anschaue.
Ja, Overclocking. Zum dritten. Mhm. Da hat Wolfgang der neue Treiber Spaß gemacht. Intel hat ja ein neues Treiber-UI angekündigt, was dann auch allen Karten zugutekommt, wenn der neue Treiber für Battlemage veröffentlicht wird. Und das war definitiv auch eine positive Nachricht. Das gefällt, das tut, was es soll. Das ist schon übersichtlich. Und es waren mal eben 3100 Megahertz flat erneut in allen Spielen möglich bei einem auf 120% angehobenen Powerlimit, wo man sieht, dass diese 2850, die sind anscheinend schon ziemlich safe gesetzt. Also müssen sie ja auch. Ne? Es muss ja der gemeinsame kleinste Nenner sein und nicht der gemeinsame größte Nenner.
Ja, aber wenn halt, also zumindest bei uns im Parcours war dann ja quasi 3100 auch noch der kleinste gemeinsame Nenner, weil die liefen ja auch über.
Ja, genau, weil es keinen einzigen Absturz gab und das sind 9% mehr Takt und die resultierten in 9% mehr Leistung. Also eine 1:1 Skalierung, was ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal gesehen haben, was aber auch zeigt, dass Speicherbandbreite jetzt überhaupt kein
Thema ist. Nee, und generell, dass diese Grafikkarte offensichtlich ein gutes Stück unterm Sweet Spot betrieben wird. Also in den meisten Spielen. Klar, irgendwo wird es bestimmt eins geben, wo die 2850 dann nötig sind, weil es mit 2860 zu einem Crash kommen würde, weiß ich nicht. Gut, finde es bestimmt auch eins, bei dem es ohnehin alles crasht, weil es halt arg ist, aber es gäbe hier das die Option für Intel, es gäbe hier das Potenzial für Very Fine Wine
Custom Designs
oder Custom Designs, da aus dem Stand 9% oder was weiß ich, 5% zumindest mal mehr FPS zu holen als die Limited Edition, ne? Komplett ja. Free of charge. Also ich hoffe, dass das ergriffen wird, diese Option.
So, und jetzt hast du schon die Überleitung angelegt. Oh Gott, jetzt kommt mir auch gleich hier. Ich habe nur die Überschrift gelesen. Da muss ich direkt husten. Grafikfehler, Hacker, VRAM-Management, OC und Abstürze. Wir erinnern uns alle an die eine Woche zwischen Lachen und Weinen mit der ARC A380. Das ist hier überhaupt nicht mehr vergleichbar. Das war auch zuletzt nicht mit der A77 oder A57 oder A580 vergleichbar. Die hatten jetzt eher hinten raus wieder Performance-Probleme, die man jetzt ja auch in diesem Parcours sieht, in dem der Abstand so gigantisch ist zwischen Alchemist und Battlemage. Nichtsdestoweniger gibt es, wenn man jetzt die Karte hier durch diesen Parcours jagt und auch nicht viel mehr macht als genau das, Probleme, die man auf einer GeForce oder einer Radeon nicht gehabt hat. Aufgefallen sind Wolfgang in zwei Spielen Grafikfehler, genannt hat er Dragon Age The Veilguard, da flackert die Vegetation, dass man wirklich verrückt wird und das Spiel eigentlich direkt wieder beenden muss. Und in Outcast ist in der Benchmark-Szene das Wasser, der See ist halt defekt. Das sind Kleinigkeiten, ne? Aber es sind halt Fehler, die auf Radeon und GeForce jetzt im Parcours nicht auftreten. Dann hat er Probleme mit dem Frame-Pacing in zwei Spielen gehabt, in Warhammer 40K und in F1 24. Und in Ghost of Tsushima gab es auch Probleme, da gab es aber ein Treiber-Update, da wurde es behoben, was ja auch wiederum zeigt, Intel ist da dran. Ja, also es wurde wirklich auch hinter den Kulissen dann noch was gemacht, auch teilweise auf Zuruf. Ich meine, wir sind ja nicht die Einzigen, die sich die Karte unter NDA angeguckt haben. Offensichtlich hat da Intel dann auch wirklich Leute bereitstehen gehabt, die sich dann auch explizit die Probleme angeguckt haben, die jetzt auch nochmal Tester zurückgemeldet haben. XeSS2, was jetzt ja mit Battlemage kommt und das bekannte Upscaling bietet, aber auch Frame Generation und Low Latency, hat in dem ersten Spiel, was es jetzt ja auch schon public unterstützt, nämlich F1-24, Frame-Passing-Probleme. Wenn ich Frame-Generation anmache, die erinnern an AMD FSR Frame-Generation
am Anfang. Also es ist ganz lustig, weil also Frame-Pacing, das hatten wir ja neulich erst, es bedeutet im Endeffekt, wie ist denn der Abstand der einzelnen Frames, der zeitliche Abstand zueinander? Wenn ich 60 FPS habe, habe ich 60 Frames pro Sekunde, aber wie sind diese Frames gestaffelt? Und in dem Fall hier mit dem Frame-Generation-Feature von Intel in F1-24 ist es so, dass der generierte Frame einfach ganz stumpf eine Millisekunde nach dem gerenderten Frame ausgegeben wird. Das heißt, wenn ich 60 FPS habe, dann habe ich einen Frame und direkt eine Millisekunde später nochmal einen Frame und dann dümpel ich einige Millisekunden vor mir her, bis dann wieder zwei Frames quasi auf einmal kommen und das geht dann immer so weiter. Und wenn der eine Frame nach einer Sekunde nach der anderen, eine Millisekunde nach dem anderen bereits überschrieben wird, ist auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich den niemals sehen werde auf dem Bildschirm. Das heißt, de facto habe ich dann, obwohl mir 30 FPS, 60 FPS ausgegeben werden, habe ich davon nur 30. Also das funktioniert so nicht, das Feature. Das hat AMD aber damals ja nach ein paar Wochen dann gefixt, als sie das vorgestellt haben. Und dementsprechend ist die Hoffnung jetzt da, dass Intel das auch innerhalb von ein paar Wochen fixen kann. Ist jetzt aber auch kein Weltuntergang, denn Frame Generation ohnehin ist ja dann nie das Killer-Feature, meistens zumindest nicht. Und bei einer neuen Architektur, die das jetzt das erste Mal unterstützt, beziehungsweise, nee, das läuft ja sogar auch, läuft das auf den älteren ARCs? Das weiß ich gar nicht. Ja. Doch. Aber das Feature ist halt neu und es müssen ja auch erstmal Spiele kommen, die das unterstützen. Und die muss man dann auch überhaupt noch spielen wollen erstmal. Das heißt, wenn das jetzt am Anfang hakt, dann ist das wirklich das kleinste Problem.
Ja, nerviger war jetzt letztendlich das Gehake da in Warhammer. Und ja, dann gibt es halt der hochgelobte Treiber, der grundsätzlich Spaß macht. Der hatte dann auch so ein bisschen seltsames Verhalten, gerade wenn es um diese OC-Funktion ging. Da hat er auf einmal plötzlich den maximalen Takt auch mit angehoben, auch wenn man nur die TDP, also das Power Limit angehoben hat und auf einem anderen System. Wolfgang testet ja auf dem 9800X 3D, aber macht die Leistungsaufnahmemessungen auf einem anderen System in der Intel CPU. Da ist beim Übertakten die Grafikkarte ja immer oder der Treiber immer wieder abgestürzt. Das ist, dürfte der Grund sein, warum es keine Leistungsaufnahmemessungen im übertakteten Zustand gibt, weil die einfach nicht durchführbar gewesen sind. Und ja, was zweimal dann vorgekommen ist, wird ansonsten auch erwähnt. Also es ist jetzt nicht eine Sache, die nur bei Intel erwähnt wird, sondern wenn eine GeForce abstürzen würde oder eine Radeon, dann würde das auch Erwähnung finden. In zwei Spielen ist der Treiber, nicht die Karte, der Treiber halt während des Menschens mal abgestürzt. Ist kein Weltuntergang, aber sollte erwähnt werden. Insofern, nein, Wolfgang hat die Woche nicht geweint, wie vor 2,5 Jahren bei der ARC A83. Das lief alles deutlich, deutlich besser. Aber es gab halt hier und da weiterhin Probleme, die zeigen, Intel hat viel gemacht. Aber hinkt halt immer noch 2 Jahrzehnte den anderen zwei hinterher. Jahrzehnte, was die Gaming-Treiber. Nein, das ist jetzt übertrieben gesagt, aber wann haben Nvidia und AMD angefangen, Gaming-Treiber zu entwickeln, die auf Spiele optimiert sind? Ja. Nein, also es bitte jetzt nicht in den falschen Hals bekommen. Ja, XeSS 2, hast du gerade schon gesagt, haben wir schon gesagt, gibt es aktuell nur ein F1.24, da ist es public, jetzt braucht es nur noch den Treiber. Dann kann man das ja auch mit den alten Alchemist-Karten ausprobieren. Ist aktuell halt einfach noch nicht nutzbar. Es gab jetzt nochmal ein Update, was es verbessern sollte, hat es aber nicht. Gibt dann sicherlich nochmal ein Treiber-Update. Wird Intel hinbekommen. Ja. Mal schauen. Preis, Fazit,
Fabian. Ja, Preis ist am Ende. Also direkt halt wieder ein Fragezeichen. Preis heiß.
Ja. Es gibt doch einen Preis, Fabian. Was ist denn los?
Ja, 249 US-Dollar oder so. Jetzt haben wir zum einen die Situation, dass es vor Steuern ist, weil es ja US-UVP ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir ja hierzulande nicht mit dem US-Dollar handeln, sondern mit dem Euro. Das heißt, wir haben dann einen Wechselkurs und der ist seit tragischen Ereignissen in den USA leider nicht so gut für den Euro aktuell. Mein Beileid übrigens an die USA. Und der dritte Punkt wäre dann, dass man in Europa ja gerne mal noch einen Europa-Aufschlag einfach oben drauf hat.
Nee, man muss auch Mehrwertsteuer
zahlen. Ja, das kommt noch dazu. Ja, so. Also einmal.
Also müssen die Amerikaner ja auch, aber weil sie Bundesmehrwertsteuer.
Ja, die Mehrwertsteuer ist die meistens auch höher.
Wird die halt nicht angegeben.
Aber das heißt, man hat zuerst, wird da beim Wechselkurs wahrscheinlich irgendwie so gerundet, dass es sich auch noch lohnt für Intel. Dann kommt dann noch der Europaaufschlag dazu. Dann kommt dann noch die deutsche Mehrwertsteuer dazu oder die österreichische oder österreichischen 20%. Ich habe keine Ahnung, was es in der Schweiz ist. Und es bedeutet natürlich, dass es sehr schwierig wird, dann aus 249 US-Dollar hierzulande noch ein Produkt zu machen, wenn man die gleiche Marge haben möchte, das unter 300 Euro kostet. Also 200.
Genau, also ganz stumpf umgerechnet, 249, 1:1 US-Dollar zu Euro, also Parität mit 19% Mehrwertsteuer wären 296 Euro. Dann könnte man sagen, ja, Intel haut die eigene Limited Edition für 2,99 raus, physikalische, psychologische Grenze, ja. Vielleicht auch physikalisch. Sowas kann nicht ausgeschlossen werden, weil letztendlich wird ja auch nicht jeder Euro, der in Deutschland eingenommen wird oder in der EU, landet am Ende als US-Dollar in einer Geldkassette in den USA. Intel hat ja auch Kosten in Europa, also könnte auch sagen, ja, ist mir wurscht, ich will ja einfach 299 Euro haben und damit 299 Euro Weihnachtsfeiern am Standort München bezahlen.
Bestimmt.
Ist mir wurscht, ne? Also ich muss das, der Wechselkurs ist mir egal. So eine Überlegung gibt es auch. Ich erinnere mich an die A580, wo wir überlegt haben, ob sie die probieren für 199 Euro auf den Markt zu bringen. Das war am Anfang nicht so. Preissenken kann man immer. Wir haben jetzt im Artikel deswegen mal gesagt, okay, komm, die ersten Custom-Designs sind vorab und ohne, dass sie es eigentlich schon durften, ab 320 Euro gelistet. Intel bleibt drunter, aber macht 310 Euro. So, und wenn das falsch war, haben wir es mittlerweile schon korrigiert. Oder angepasst. Ja, aber es, wir mussten jetzt schätzen und gesagt, 2,99 könnten sie machen, machen sie aber nicht. So.
Ja, also wenn der Wechselkurs halt so wie vor ein paar Monaten wäre, dann wäre es, vielleicht war das ja auch das Target ursprünglich, ne, als man das Ganze fixiert hat vor ein paar Monaten oder so. Aber jetzt ist es halt schwierig, ich glaube auch nicht dran. Zumindest nicht zum Start, aber in ein paar Monaten dann wahrscheinlich schon. Man muss fairerweise sagen, im Endeffekt wird so ein Produkt dann ja am Markt auch einfach durch die Dynamiken des freien Markts da bepreist, wo die Nachfrage es sieht. Plus,
Ja.
wir werden ja im Januar dann
Ja,
ja neue
aber
Grafikkarten auch bekommen, die von oben vielleicht ein bisschen Druck machen. Weiß ich nicht, mal schauen.
trotzdem hat Tom Peterson jetzt ja auch im Interview die Tage gesagt, der Fellow, der das GPU-Business da mitverantwortet, in führender Position, dass das jetzt schon, dass das kein Geldgeschäft, also da macht Intel kein Geld
Das
mit den
glaube ich ihm,
Grafikkarten.
ja.
So, und ja, insofern gibt es dann halt auch von unten rum irgendwann mal eine Grenze,
Das
die
stimmt wohl
man
auch, ja.
nicht reiten kann. Und wir haben letzte Woche über die Chipgröße gesprochen. Das ist halt einfach auch ein ziemlich großer
Ja,
Dei,
also das ist.
auch im Vergleich zu dem, was sich da sonst so
Genau,
tummelt.
also wenn man das
Und da
mit.
müssen wir vielleicht auch nochmal auf die
Wenn
Preise
man das mit einer
gucken,
4060
Fabian.
vergleicht, dann zahlt Nvidia da halt auch einfach in der Produktion weniger für das in
Für den
vielerlei
Chip.
Hinsicht bessere
Ja.
Produkt, weil der Chip einfach kleiner ist. Da hat es Intel natürlich sehr, sehr, sehr schwer.
Und wenn man auf die absoluten Preise guckt, jetzt noch zur Einordnung, dann rennen wir zum Fazit rüber. Ja, dann haben wir nämlich, glaube ich, alles. Die 4060 8 GB gibt es ab 290, 295. Die RX 7600 gibt es ab 260 €. Also deutlich günstiger auf jeden Fall, auch wenn Intel mit 299 um die Ecke kommen sollte. Und mit 16 GB kostet sie 340. Dürfte so Custom-Design-Größenordnung sein.
340, ja.
Der B580, ne? Und da gibt es aber dann eben auch nur die günstigsten Varianten der RX 7600, sodass, wenn man das jetzt das Leistungsrating Full HD oder auch WQHD mit und ohne RT mit diesen gerade genannten Preisen in Verbindung bringt, man rein aus der Perspektive betrachtet, dazu kommt, dass zumindest zum Start mit den angenommenen 310 € die B580 gegenüber der Konkurrenz knapp verliert, was das Preis, nee, FPS pro Preisverhältnis anbelangt. Und Intel hat ja gesagt, Best in Class Performance per US-Dollar. Es kommt halt, und dann kommen wir nochmal auf den Aspekt hatte ich nämlich, glaube ich, vorhin dann in dem Moment gar nicht nochmal angesprochen, auf den Vergleich auf Spieleebene mit der 4060 zurück. Ich kann mir aus den 27 Benchmark-Szenarien auch 10 auswählen, sodass die 580 am Ende deutlich vorne liegt und dann sieht es schon wieder anders aus. Aber in unserem Parcours ist es jetzt
Und
halt nun
unser
so.
Parcours
Sie
ist ja
ist.
durchaus groß und repräsentativ.
Ja. Dein Fazit.
Ja, also wir hatten es ja am Anfang schon gesagt, es ist schwierig hier irgendwie, man kann aus einem Blickwinkel kommen und sagen, hey, sie bieten jetzt in dieser Preisklasse um 300 € erstmal 12 GB. Erstmals, sie sind auf dem Niveau der Konkurrenz, sie haben sich um 40% verbessert zur vorherigen Generation. Sie haben viele Probleme in den Griff bekommen. Sie haben auch an den Leistungsaufnahmen gearbeitet und an der Effizienz sind sie vor LNA3. Also man kann sehr viele positive Dinge hier rausziehen. Am Ende muss man aber immer noch sagen, es ist keine Grafikkarte, die immer so rund läuft, wie man das von der aktuellen GeForce oder einer aktuellen Radeon gewohnt ist. Und es ist eine Grafikkarte, die kein besseres, sondern zum Start eher ein schlechteres FPS pro Euro Verhältnis an den Tag legt. Und ohnehin stellt sich dann die Frage, ist das überhaupt ein Produkt, was man einfach in die Masse hinein einem Gamer, der sagt, ich möchte einen neuen PC, möchte eine Grafikkarte um 300 €, was man einfach guten Gewissens empfehlen kann. Und da würde ich bei ARC weiterhin sagen, nee, ist es nicht, das kann ich nicht guten Gewissens jemandem empfehlen, der keinen Faible dafür hat, sich mit technischen Problemen auseinanderzusetzen. Hört sich jetzt halt hart an, aber wenn man da eine GeForce oder eine Radeon empfiehlt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es da zu Problemen kommt, einfach geringer. Auf der anderen.
Auf der anderen Seite, ganz kurz noch, du willst noch mal dann rüber zur Konkurrenz. Ich würde sagen, jeder, der aber weiß, was Intel Arc ist und der Lust darauf hat, am eigenen Leibe zu erfahren, was sich getan hat gegenüber seiner Alchemist-Karte, der wird durch den Kauf dieser Grafikkarte definitiv erfahren, was sich alles getan hat in Sachen Leistung, Kompatibilität, und aber auch Fehlerfreiheit im Alltag. Also der wird da schon seine wahre Freude dran haben. Ja, aber Das ist ja nicht der Otto-Normal-Nutzer, genau, also, der eigentlich überhaupt keine Ahnung hat.
Unsere Community sind halt auch keine Otto-Normal-Nutzer. Also unsere Community würde ich das Ding, wenn jemand sagt, Bastler, zweit PC, mal probieren, ja, go for it. Also inzwischen gut nutzbar aus der Perspektive. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, kann ich das guten Gewissens empfehlen. Das kann ich halt bei einer 4060 8 GB oder bei einer Radeon RX 7600 8 GB auch nicht tun. Denn die waren schon vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren, als sie erschienen sind und spätestens jetzt Ende 2024, alles andere als zukunftssicher. Sie sind ja nicht mal gegenwartssicher mit ihren 8 GB VRAM. Wer eine Grafikkarte neu kauft, auch für Full HD, sollte schauen, dass er mindestens 12 GB hat. Ansonsten, ja, es gibt den Gebrauchmarkt und
aktuelle Spiele mit hohen Details spielen will oder absehbar.
Ja, also man kann natürlich sagen, ich spiele nur alte Spiele und ich spiele nur E-Sports-Titel und ich brauche nicht mehr als 8 GB VRAM. Aber auch in dem Fall würde ich sagen, dann kauf dir keine neue Grafikkarte, sondern schau gebraucht oder behalte deine aktuelle oder was auch immer.
Oder behalte die alte.
Es ist wirklich, also 8 GB würde ich tun, ist den Bogen drum machen bei dem Neukauf. Dementsprechend sind und waren für mich persönlich 4060 und 7600i schon nie eine Option und die 4060 Ti genauso wenig. Die sind einfach dead on arrival gewesen mit ihrem VRAM. Und dann ist die Frage, was bleibt denn überhaupt noch? Man kann bei Nvidias Seite ist es besonders prekär, weil die 4060-Klasse ja nicht nur vernachlässigt haben und mit einer Stagnation gestraft haben, sondern aktive Rückschritte gemacht haben. Man kann daher deswegen tatsächlich dann zurückgehen zur vorherigen Generation, die nach wie vor zukunftssicherer ist als die aktuelle, die ja schon bald nicht mehr aktuell ist. Es ist absurd. Aber
sie hat kein Frame-Generation,
die 3000er generell. Toll. Man kann sich eine 3060 12 GB kaufen. Und ja, das ist eine Grafikkarte, die kann heutzutage niemanden mehr begeistern. Die kostet 270 Euro, ab 270, bei 300 rum hat man eine ganze Menge an Custom Designs, also ich spreche von der 12 GB Variante, na, ausdrücklich nicht die 8 GB Variante. Man muss aber ehrlicherweise sagen, man hat weniger Leistung als mit einer 7600, man hat weniger Leistung als mit einer B580 und als auch weniger Leistung als mit einer 4060, also unter der B580 ungefähr 17% ist man da schwächer unterwegs. Und gegenüber der Radeon ist das, finde ich, gut zu verargumentieren. Man hat halt mehr VRAM, man hat DLSS, das ist brauchbar in Full HD, gegenüber FSR, was meistens nicht brauchbar ist. Gegenüber der 4060 zu sagen, hey, du verlierst 20% Leistung, aber hast dafür 50% mehr VRAM, die du meistens nicht brauchst, aber manchmal dann schon. Und dann hast du auch mehr Leistung, aber sonst bist du immer langsamer unterwegs. Da hat Nvidia eine Situation für Kunden geschaffen, wo sie sich zwischen dem einen oder dem anderen übel entscheiden müssen, aber nichts davon macht wirklich Spaß. Und da dann die B580
also
dazwischen.
Also doch B580.
Worauf ich im Endeffekt hinaus will, und man sieht es ja, es gibt in dem Preissegment halt nach wie vor keine Grafikkarte, die man guten Gewissens empfehlen kann. Es gibt am ehesten wahrscheinlich noch mal Radeon RX 7600 XT, was ja im Endeffekt...
Wenn ich dann aber auch sage, mit Raytracing wirst du dann wiederum keinen Spaß haben.
Generell, egal. Und vor allem kannst du halt also auch dann in dem Fall dann halt Upsampling in Full HD ist auch wieder schwieriger. Das ist eigentlich prädestiniert, dann wenigstens Nvidia zu nehmen, dort man DLSS hat, was in Full HD auch nicht perfekt ist, aber immerhin meistens brauchbar mit Quality. Aber AMD ist halt der einzige Hersteller, der dann halt eine Grafikkarte, wo man sagt, da treten keine Probleme auf, mit mehr als 8 GB Speicher im Preisbereich unter 350 Euro, nämlich genau 350 Euro anbietet. Es gibt von Nvidia natürlich eine 4060 Ti 16 GB, aber da bin ich dann halt bei 450 Euro.
Ja, das ist dann schon
anders. Das ist dann eine ganz andere Preisklasse und hinzu kommt dann, dass ich jetzt wirklich die Situation habe, dass diese Grafikkarte auch keine Welten schneller ist als eine B580. Also ich bezahle dann ja wirklich 150 Euro mehr und ja, ich habe dann 20-30% mehr Leistung, aber das ist ja jetzt auch kein
Klassenschuh, ja. Okay, aber was ist denn jetzt dein, also ja, B580 ist nicht die Go-To-Lösung, es ist eben nicht best in class, zumindest nicht zum Start, FPS pro Dollar oder pro Euro. Du musst weiterhin damit rechnen, dass du mal ein Problem hast, was du auf anderen Karten nicht hast, wobei auch ja, Bestandskunden der Radeon Grafikkarten ja mit der Einführung von FSR Frame Generation, die hatten ja jetzt das von uns gerade angesprochene XeSS2 Frame Generation Problem, hatten die ja auch über Monate wiederholt in Spielen und es gibt ja immer noch Titel, wo es mal hakt. Insofern, ja, und auch Grafiktreiber der anderen Hersteller stürzen mal ab. Ich habe im Büro die Tage dem lieben Micha aus dem Team über Discord meinen Desktop teilen wollen und dann ist der Rechner abgestürzt. Ich behaupte, es lag an der 3080 Ti und dessen Treiber. Naja, beim zweiten Mal ging's. Vielleicht war es auch die CPU, vielleicht war es das Wetter oder die Mondphase. Ja, deswegen. Nee, du hast ja auch nicht gesagt, wir raten davon ab. Ganz im Gegenteil. Man kann es nur nicht uneingeschränkt empfehlen und du hast immer den
Horizont eröffnet und gesagt, ja, genau, also in der Preisklasse kann man nichts uneingeschränkt empfehlen. Ne? Es ist alles irgendwo. Ja, Pest oder Cholera hört sich sehr negativ an, aber man muss sich bewusst sein, dass man, wenn man unter, das ist traurig, dass es so ist, aber wenn man unter 500, unter 600 Euro für eine Grafikkarte ausgibt, dass man da massive Kompromisse hier oder da in Kauf nehmen muss. Und das ist leider auch 4 Jahre nach dem ersten Mining-Boom oder was war das doch um 2020 herum, das ist leider immer noch so.
Ja, vorher schon, ja. Es war ja schon der zweite, oder? Glaube ich. Davor gab es ja schon mal diesen Ethereum.
Ach, es ist alles.
Aber der war ja nur kurz. Nee, furchtbar ist es nicht, lieber Fabian. Aber wir sind trotzdem jetzt zu einem offenen Fazit gekommen. Nee, wir haben schon ein Fazit gezogen. Ja, letztendlich auch das Fazit, was Wolfgang gezogen hat. Uns interessiert am Ende des Artikels, deswegen gibt es da auch eine Umfrage, was euer Favorit wäre. Wir haben euch da ein paar Optionen auf den Tisch gelegt. Da sind wir gespannt. Die 4090 gibt es nicht zur Auswahl. Ja, also auch die Inhaber dieser Grafikkarte müssen sich jetzt entscheiden für eins der kleineren Modelle. Punkt. Thema 2, noch kurz ans Ende hinten dran. Die Sonntagsfrage. Du hast nach der Markenaffinität Affinität unserer Community gefragt.
Ja,
Und zwar in Bezug auf Gaming-PCs im Eigenbau.
Ja, das war auch schon wieder kontrovers, dass ich mich da auf Gaming-PCs im Eigenbau bezogen habe. Denn es gibt ja auch Workstations im Eigenbau, wie mir mehrfach bestätigt wurde.
Ja.
Du
wolltest keinem etwas Böses?
Also jede Woche darf ich hier die Motivation und die Hintergründe der Sonntagsfrage und der Fragestellungen erklären.
Das ist nein, machen wir jetzt nicht.
Nee,
wir gehen direkt zur ersten Frage. Nein, machen wir jetzt nicht. Erste Frage.
Es wären 2 Sätze gewesen diesmal.
Nee, aber ja, jetzt klicke ich hier nicht ein. 95,2% der Teilnehmer an dieser Umfrage haben einen Gaming-PC selbst oder ihren Gaming-PC selbst konfiguriert und zusammengebaut. 1,8% nicht. Und 0,7% haben gar keinen Gaming-PC, sondern ein Gaming-Notebook. Und 2,3% haben gesagt, ich habe keinen Gaming-Computer. Das sind die mit der Workstation.
Wir haben ja auch ein paar Konsoleros
auf
CD tatsächlich.
Ja, die Zunge wird schwer am Ende von dieser Episode. Bitte, Prozessoren, da ist noch nicht so viel zur Auswahl. Ne? Auf Nvidia warten wir ja noch ein Jährchen.
Ja, oder auf den Gaming M2 Ultra Mac Mini oder so, keine Ahnung. Also es ist wieder, es mag mich überraschen, dass AMD gewinnt, vielleicht höchstens mit welcher Dominanz, 78% der Teilnehmer, die einen Gaming-PC hier selber halt basteln, haben sich da eine AMD-CPU reingeklatscht inzwischen, nur noch 22% Intel. Ich meine, es gibt dann ja Ende des Jahres auch wieder die Community-Umfrage, wo dann der Trend gezeichnet wird. Es ist inzwischen klar, wer sich in den letzten...
Also ich habe zuletzt auch mit Händlern gesprochen und auch da merkt
mit man das Factory.
Jetzt, ja, deutscher Markt. Ich werde jetzt nicht sagen, mit welchem, aber es waren Händler. Und DIY ist das eine, aber alles andere ist halt Intel, das ist halt auch nicht mehr so. Ne? Zumindest auf dem deutschen Markt.
Sich dann halt, wenn man als Hersteller, der vorher vielleicht keinen so guten Ruf hatte, wenn man dann Generation nach Generation raushaut, die einfach gut ist und die auch besser ist als die Konkurrenz, irgendwann kommt es an, auch in der Masse. Jetzt müssten sie das halt doch nur bei den Grafikkarten machen. Durchziehen,
ein paar Jahre lang.
So, weiter zu den Mainboards. Da bin ich leider das Opfer, das mit 34% in der Mehrheit liegt und auch ein Asus Mainboard hat. 29% MSI, 21% Gigabyte, 15% ASRock und der Rest läuft eigentlich unter ferner Liefen.
Ja, ich habe auch Asus geklickt, aber erst seitdem ich neulich auf ARM 5 gewechselt bin. Davor war es
ein MSI. Ist so ein Asus ROG,
das war aber noch
so ein Euro-Mainboard.
Es ist ein B650E der kleineren Ausbaustufe ohne Power-Taster. Den gibt es ja dann erst, wenn man mehr Geld in die Hand nimmt.
Das ist die magische Grenze, also bist du doch unter 500 Euro.
Und das ist, also ja, und die Fehlercode-Anzeige haben die dann ja auch nicht. ja, und davor war es aber ein MSI, das war eins dieser 300er-Serien-Boards, glaube ich, die doch dann das Update auf Ryzen 5000 bekommen haben und damit sie das noch fressen, doch erst Ryzen 1000 rausgeschmissen haben und dann, glaube ich, wieder reingenommen haben, indem man doch alle Grafiken im BIOS gestrichen hat. Oder war die Geschichte nicht irgendwie so? Das war immer wieder schön beim Gang ins BIOS. Das hat man sich immer so zurückgefühlt wie nicht Army-Blau-Weiß-BIOS-Zeiten, aber ja, gut, jetzt Asus full-fledged ohne Fehlercode-Anzeige und ohne Antaster. Gut, den habe ich jetzt aber in dem PC hier unterm Tisch wirklich noch nicht so häufig
vermisst. Bei meinem Asus AM4-Board habe ich den Spaß, glaube ich, sogar. Nee, das An-Aus-Ding habe ich nicht, aber die Fehlercode-Anzeige, die habe ich.
Ja.
Aber wenn ich auf AM5 dann irgendwann mal wechseln würde, was ich wahrscheinlich nie täte, aber weil AM6 ja irgendwann auch kommt, aber also wenn man sich da anschaut, was man da für diese Basic-Features mit sich zahlen muss, weil damit allerhand anderer Kram verknüpft ist, das ist ja wild, das würde ich auch nicht mehr machen.
Kommen wir zum RAM.
Ja.
RAM. G-Skill, 42%. Wahrscheinlich, weil die diese schönen Goldmodule mit oben diesen Fake-Diamant-Kristall.
Findest du sowas hübsch? Das wäre doch auch mal was. Einfach mal einen Nikolaus-PC machen, der wirklich so richtig over the top ist. Und dann auch noch so richtig girly auch, mit so einem rosanen RGB.
Jetzt lass mich doch deine Frage beantworten. Die liegen ja bei uns im Büro immer mal rum. Und ich finde die, wenn sie noch nie jemand in der Hand hatte, also noch keine Fingerabdrücke drauf sind, geben die schon was her. Wobei ich dann eher Freund der aktuelleren bin, die nicht mehr diese
Diamanten.
Die haben nicht mehr diese ja doch, die haben immer noch die Diamanten drauf, aber die gibt es auch in Silber, aber die haben so eine glatte Oberfläche. Früher hatten die ja so ein bisschen so eine unebene Oberfläche, so angedeutet dann, glaube ich, auch wieder.
Meinst du das Gold oder meinst du das den Metall oder das die Diamanten, in Anführungszeichen?
Nee, auch die Heatspreader selber, die sind jetzt flach in den aktuellen Serien. Eingebaut, finde ich, passt es immer überhaupt nicht, egal
wo man sie reinsteckt. Genau.
Also, ja. Aber gut. So, zweiter Platz, Corsair. Ich würde behaupten, die haben zugelegt gegenüber älteren Umfragen. Wir haben jetzt hier keine 1:1 übernommene ältere Umfrage, aber ich glaube, wir fragen da auch in der Jahresumfrage. Und dritter Platz, Crucial.
19% übrigens.
Dann kommt Kingston. Ja,
Kingston noch mit 10 und alles darunter dann auch wieder. Ne? Ferner liefen. Es ist teilweise sehr erstaunlich gut, bei den Mainboards gibt es ja wirklich nur 4 große Hersteller, aber es ist auch weiterhin, wenn man jetzt weitergeht, es ist sehr erstaunlich, wie häufig es wirklich 2-3 Hersteller sind, die sich 90% oder 80% zumindest der Userbase im Forum aufteilen.
Ja, bei Grafikkarten sind es nur 30%, die sich Asus mit 16% und MSI mit 13%, 13,5% teilen. Danach Sapphire, da weiß man wenigstens, welche GPU Leute im Einsatz haben.
Power Color
bei MSI kommt es ein bisschen drauf an, wie alt die Grafikkarten sind. Inzwischen weiß man ja auch bei MSI, um welche GPUs
es geht. Ja, also wenn sich eine MSI-Grafikkarte mit AMD kauft, der weiß ich nicht, warum er sich keinen Sapphire oder Power Color geholt hat.
Was haben wir dann auf den Plätzen?
Mit Gigabyte,
9,7, also noch eine große Marke. Ah. Power Color, 7,6 und dann, ganz interessant, ne, AMD. Referenzdesign, made by AMD, 6,3%.
Ach stimmt, das ist ja noch
Platz
vor
XFX. Ne? Waren wir, glaube ich. Ja, vor XFX.
Wo man auch weiß, dass es eine AMD-Grafikkarte ist. So genau wie man bei Zotac dann weiß, dass es eine Nvidia-Grafikkarte ist, oder? Ich glaube schon.
Ja. So, und jetzt kommt ja jetzt. Jetzt SSDs. Da ist Samsung nicht
weg. Also ich hätte auch nicht gedacht, also dass sie da immer noch vorne sind. Also vor allem so krass, aber ja, 47% Samsung.
Ja, und Western Digital, die gefühlt ja jeder hat, genauso wie jeder ja gefühlt die Kingston KC3000 hat, die du ja auch hast, kommen auf 18% und Kingston
auf 7,5% sogar. Aber die durfte ich nicht auswählen, weil es ja um die primäre SSD geht. Und die Kingston, das ist ja mein Steam-Laufwerk.
Ich habe ja eine Lexa NM97.
Ah, das ist ja dieser Budget-Tipp.
Ja, die ist mal super günstig für 4 Terabyte gab. Inzwischen, ich glaube, sie ist immer noch günstig, aber natürlich sind SSDs aktuell überhaupt nicht mehr so günstig, wie sie mal gewesen sind.
Wo Lexa uns doch ganz erfreut angeschrieben hat, voll aus dem Häuschen, dass wir das Ding getestet haben.
War das so? Ja,
hast du doch erzählt.
Ich glaube, das hast aber du ich geträumt. Das habe ich erzählt. Dann hatte ich das geträumt.
Okay. Naja, und Corsair 4,4%, da sehe ich mich noch ganz knapp vor Lexa mit 4%. Bei mir ist es nämlich irgend so eine Force MP600 mit einem Terabyte, glaube ich, die ich damals, als ich auf M4 gegangen bin, habe ich die reingebaut und die ist jetzt immer noch, also ich habe hier nicht die primäre SSD dann getauscht. Die KC3000 wäre, glaube ich, besser, aber...
Ach, der Aufwand, Fabian, in deinem Alter, nee, macht das lohnt sich nicht mehr.
Er meint es auch mal gut.
Und Intel 0,8%, ne? Also entweder Optane, wir haben ja so ein paar Optane-Liebhaber in der Community und die machen sich ja auch als Systemfestplatte weiterhin, glaube ich, ganz dufte. Sind halt alle nicht so groß gewesen. Oder hießen die nicht früher Postwill davor sogar noch, die SATA-SSDs?
Das habe ich keine Ahnung. Ich weiß nur, das ist immer mal wieder so eine, das ist immer mal wieder so NVMe-SSDs, blau, mit Chips drauf, direkt ohne Heatspreader, ganz, ganz urig, von Intel gibt, die dann plötzlich im Preisvergleich ganz oben mit dabei sind, wenn es um Beliebtheit oder Bestpreis geht oder so.
Bestpreis oder beliebt? Nee, eher beliebt. Netzteile. Da kann ich jetzt auch blind geraten.
Ja, das müssen wir eigentlich nicht drüber reden. Das wird, denke ich, jeder wissen, der diesen Podcast hört. Ja, und 50%, ja, also die kratzen an der absoluten Mehrheit.
Ja, vor Corsair und Seasonic mit 17 und 14%. Und dann kommt alles andere gleich verteilt, gefühlt. Nee, wer sticht noch hervor? Inamax habe ich angewählt, ist aber auch irgendein ganz uraltes. Okay. Fractal Design, ne, das ist schon, finde ich, beachtlich. Haben jetzt auch schon länger Netzteile. Kam auch damals ziemlich gut auch bei uns im Test weg. Da merkt man aber, glaube ich, sind jetzt, finde ich, aber trotzdem nicht so für Netzteile bekannt. Aber es ist halt, wenn es um Gehäuse geht, hat man die halt auf dem Schirm. Und dann ist man wahrscheinlich in der Kaufentscheidungssituation dann doch auch wieder da bei dem Gedanken daran.
Asus hat 2%. Die haben ja diese sehr teuren Seasonic-Varianten. Also diese Tor, das sind doch alles Seasonics, die geremodelt wurden, damit sie irgendwie noch RGB und diese OLED-Anzeige für den Verbrauch haben, oder nicht? Dachte ich, vielleicht
Asus, erzähle
ich
ja, die klar. Ja, und die waren ja auch mit, wie heißt das Kleine, was sie vor ein paar Jahren zur Gamescom gezeigt haben, da waren sie auch mit RTX 3.0 ganz vorne.
Mich. Aber ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt.
Loki.
Ja, genau, Thor und Loki.
Natürlich Loki.
Ja.
Ja, und jetzt habe ich mich gerade gefragt bei der letzten Umfrage, habe ich denn da nicht abgestimmt? Ich habe doch alles abgestimmt, aber jetzt weiß ich, du Fuchs, weil schon zu viele abgestimmt hatten, hast du die Umfrage ersetzt, denn es fehlte ja Lian Li. Und NZXT?
Ja, also ich bin jetzt ganz böse und bissig. Ich dachte, es gibt genau zwei Lager im Forum. Einmal, man wählt das billigste Gehäuse, das der Preis da gleich hergibt. Das ist das erste Lager, das Sparfuchslager. Und zweitens, das ist das langweilige Boomer-Lager. Man wählt, was auch immer aktuell bei Fractal Design Define aktuell ist. Ich dachte, es gibt nur diese beiden Lager bei uns im Forum. Aber nein, tatsächlich nicht.
Ja, und dann haben viele sich darüber beschwert, also erstmal um deine Unzulänglichkeit, gekoppelt an die Frage, warum da kein Lian Li drin steht.
Man, dann, ob die nicht bezahlt haben, hat man gefragt.
So, und dann weiß man ja online nie, sind es jetzt nur die 10, die sich da melden, oder vielleicht waren es auch 20 und mehr gibt es nicht. Aber in der Tat sind jetzt mit 10,5% Anteil bei knapp 4.000 Teilnehmern dann doch fast 400 darunter gewesen, die von dir an der Teilnahme an dieser letzten Umfrage aktiv und mit sinisteren Hintergedanken gehindert wurden.
Ich könnte es nicht besser sagen, ja. Nee, also wir haben tatsächlich 30% Fractal Design, 18% Be Quiet. Ist auch wieder, frage mich, also echt krass. Weil ich finde die auch nicht schön. Oder, also ich finde die Hammer, aber egal.
Ja, ich fand die Quiet-Gehäuse jetzt auch die letzten Jahre. Die sind halt relativ, es gibt auch kleinere mittlerweile, aber ich kann mich auch noch an das 700er, glaube ich, erinnern, dass es damals auch ein Weiß gab, was auch schon direkt als Sample in nicht einheitlich Weiß zu uns gekommen ist. Ich dachte, okay, also es war jetzt nicht gelb oder so, aber man hat wirklich gesehen, dass sie es da auch nicht geschafft haben, Metall und
ja, vor allem sind das, also in meinem Kopf sind die Quiet Girls halt absolute Plastikbomber. Aber gut, bei Fractal Design ist es ja häufig auch so. Da tue ich denen gerade Unrecht.
Ja, die haben diese Soft-Touch-Oberfläche.
Nee, ich meine nicht mal, ist das Soft-Touch, das ist ja furchtbar.
Magisch Fingerabdrücke.
Aber es sind doch häufig Kunststoffelemente, ja. Dann gerade in der Front, oder nicht? Also die Seite ist ja inzwischen immer tempered glass, aber naja, Lian Lee, aber bei 10,5%. So, dann kommt anderer Hersteller.
Ja, was man hier sieht, ist dein Ansatz, wollte ich sagen. Es gibt, glaube ich, ziemlich viele in der Community, die auch gerne mal ein günstiges Gehäuse schießen. Denn 8,6% andere ist, denke ich mal, eine große Anzahl, der die da
abgestimmt haben. Ja, NZXT hat ja auch gefehlt. Also übrigens, ich habe es einfach vergessen. Also versucht ihr mal aus dem FF irgendwie Gehäusehersteller zusammenzukriegen. Ich habe wirklich nicht an Lian Lee gedacht. Ich hatte die irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber unterbewusst hatte ich die unter InWin abgespeichert. Ich weiß auch nicht warum. Es fällt wahrscheinlich
alles zusammen. Für die habe ich ja hier abgestimmt.
So, du hast ein InWin-Gehäuse.
Ja, so ein ganz kleines aus Glas und 105. Ist mir eigentlich viel zu klein seit Jahren.
InWin 105, ja. Das wird jetzt erstmal gesucht. Ja, ich habe, also wir können ja vielleicht mal tauschen, weil ich habe noch einen Fantex, ich glaube, es heißt Evolve.
ATX, ja, das war so. Auch mal Wolfgangs GPU-Test.
Also es gibt ja davon, irgendwann gab es eine zweite Variante, die war hässlich. Weil sie ganz viele neue Löcher und Schlitze hatte.
Die nach oben hin ausziehbar ist. Ja, es gibt es nicht Evolve X Shift.
Das ist ein anderes. So? Das ist das Mini ETX, genau. Es gibt ein neues Evolve, das ausziehbar ist. Ja, das finde ich aber auch hässlich. Weiß ich nicht. Das Shift war noch ganz hübsch. Ich habe noch das ganz alte ATX Evolve, was dann auch noch Tempered Glass Edition hieß, weil es das am Anfang gar nicht mit Tempered Glass, mit Glas gab.
Ich sehe das und den leuchtenden Rahmen.
Der Rahmen, der leuchtet nichtmals, weil ich ja den ganzen RGB-Schiffel immer für den Podcast abstelle, weil der ja dafür sorgt, dass die Tonspur sonst am Arsch ist. Aber das mit RGB, also das würde ich nämlich, ich bin inzwischen alt genug, das würde ich jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr machen. Ich würde das ein kleines Mini-ETX-Ding machen, wahrscheinlich, ganz, ganz schlicht. Und das Ding hier, das ist alles andere als Mini-ETX.
Fabian, wir sind am Ende. Ich würde gerne noch mal auf eine wesentliche, auf die Quintessenz dieses Podcasts ich würde gerne noch mal auf die Quintessenz dieses Podcasts zu sprechen kommen. Wolfgangs neuen GPU-Testparcours, der auf 21 Spielen basiert. Denn ich denke, das ist das Wichtigste, über das wir in dieser Woche gesprochen haben.
Dass es 21 Spiele sind. Das wird für viele Hörer wahrscheinlich
tatsächlich... Du warst gerade sehr abwesend. Ich bin aber...
Es wird für viele Hörer wahrscheinlich tatsächlich das Wichtigste sein.
Ja, aber die haben wir ja nach einer Minute 30 schon verloren gehabt. Wir würden uns sehr über... Wir haben neulich mal wieder zwei Apple-Podcast-Rezensionen, zwei sehr positive eingeheimst. Da würden wir uns freuen, wenn wir da einfach... Ich könnte es auch mal grüßen. Grüßt uns doch einfach mal über die Bewertungsfunktion bei Spotify
oder stell uns eine Frage. Also bei Spotify kann man ja keine geschriebenen Rezensionen verfassen oder ich weiß es nicht. Aber bei Apple Podcasts auch Fragen stellen. Also wir haben ja das Format, dass wir Fragen beantworten, der Hörer, der Community. Zuletzt gab es nur keine, zumindest haben wir sie nicht wahrgenommen.
Und damit ihr das nicht vergesst, haben wir für euch auch eine Hausaufgabe, nämlich ihr müsst uns auch eine Frage beantworten. Erstens die hier fürs Nikolaus-Rätsel und dann die Umfrage am Ende des Tests, den wir heute besprochen haben, nämlich zur Intel Arc B580 Limited Edition. Ich bin wirklich gespannt, wie die ersten Reaktionen ausgefallen sein werden, wenn dieser Podcast morgen online gegangen sein wird. Jetzt können wir es leider noch nicht wissen. Was wir wissen, Fabian, ist, dass wir uns nächste Woche nochmal hören. Bevor du in den Weihnachtsurlaub verschwindest.
Vielleicht produzieren wir was vor. Vielleicht auch nicht. Vielleicht darfst du dich am ersten Weihnachtsfeiertag hinsetzen und.
Ja, zeige meine Geschenke unterm Weihnachtsbaum.
Sorgen.
Großartig. So, jetzt ist aber auch wirklich alles gesagt. Bis nächste Woche, Fabian.
Ciao, ciao.
Ciao.